Einen herzlichen guten Morgen wünscht Ihnen Sabine Böhler. Willkommen zur Naturheilpraxis. Heute ist der Kenner der traditionellen europäischen Naturmedizin Andreas Franziskus Groß hier bei uns im Münchner Radio Horeb Studio zu Gast. Unser Thema der nächsten Stunde ist die Frühjahrskur. Stichworte sind da Entgiftung und Entschlackung. Jetzt im Frühjahr wird der Organismus biorhythmisch aktiviert. Doch nicht jeder von uns fühlt sich leistungsfähig und vital, auch wenn alles draußen sprießt und blüht. Wir fühlen uns erschöpft, haben vielleicht Schlafprobleme, Herz-Kreislauf-Störungen, der Herzrhythmus, Kopfweh sowie Schmerzen an Gelenken sind oft die Folge einer Stoffwechselüberlastung, sagt mein heutiger Gast. Wir sprechen in der Naturheilpraxis mit Heilpraktiker Groß darüber, wie Platz geschaffen werden kann für neue Vitalität und Lebenskraft, um wieder fit zu werden für die Herausforderungen und auch für die Freuden des Lebens. Andreas Groß, er arbeitet seit seiner Praxisgründung, das war schon 95, mit klassischen Methoden. Er hat sich spezialisiert auf traditionelle europäische Naturheilkunde. Dazu gehört die Pflanzenheilkunde, also die Phytotherapie. Er hat sich auf Regulations-, Entgiftungs- und Schmerztherapie spezialisiert, kennt sich sehr gut aus mit der Heilkunde nach der heiligen Hildegard von Bingen. Seine Frau ist besondere Kennerin und ausgebildet. Mit Silvia Groß führt er auch zusammen seine Praxis. Und es ist ihm ein Anliegen, auch immer ganzheitlich auf den Körper zu schauen. Er ist ausgebildet in systemischer Einzelpaar- und Familienberatung. Also meinen und Ihren Fragen steht er heute Rede und Antwort. Auch Sie können heute wieder anrufen hier im Münchner Radio Horeb Studio. Nachher gebe ich Ihnen die Nummer durch, die bekannte Münchner Telefonnummer. Andreas Groß, Fachmann für Pflanzenheilkunde, spezialisiert auf die Regulierung innerer Systeme. Herzlich willkommen, schön, dass Sie da sind, Herr Groß.
Grüße Gott, Frau Böhler, und ein herzliches Grüß Gott auch an alle Hörerinnen und Hörer hier wieder bei Radio Horeb.
Unser Immunsystem hat gerade ganz schön was zu tun. Auch ich habe heute wieder irgendwie Schnupfen, die Pollen fliegen, Aprilwetter, warm, kalt ist es. Und dann auch der Coronavirus, der umherschweift. Also Herr Groß, wie halten Sie sich denn jetzt fit und gesund in dieser Zeit?
Ja, das ist eine Herausforderung, gerade das wechselhafte Wetter. Vor ein paar Tagen der Wind von Westen, eher mild, eher feucht, jetzt der kalte Ostwind. Das ist schon eine Umstellung auch für die Schleimhäute. Und wenn man jeden Tag versucht, so wie ich mit dem Fahrrad zu fahren, was für mich eine ganz wichtige und effektive Maßnahme ist, um mich auch immunologisch stabil zu halten, jetzt im Frühjahr, dann spürt man natürlich die Konfrontation auch mit dem Wetterwechsel schon stärker in den Schleimhäuten, in den Bronchien, in der Lunge. Aber wie schon gesagt, viel bewegen ist ein ganz wichtiger Faktor, um sich in dieser Zeit stabil zu halten, vital auch gesund zu halten in seiner Abwehr gegenüber Bakterien und auch gegenüber Viren. Das viele Trinken gehört dazu. Jetzt ist auch ein bisschen eine Umstimmungszeit wieder, wo die Menschen aus der Zeit kommen, wo man weniger trinkt im Winter, im Frühjahr. Wenn man dann mehr Durst hat, vielleicht mehr schwitzt, trinken die Menschen mehr. Also viel bewegen, viel trinken, viel an die frische Luft gehen und vor allen Dingen frisches Obst, frisches Gemüse. Das sind einige Faktoren, die man schon mal nutzen kann. Gerade bei dem Thema Trinken sollte man natürlich schon Wasser trinken. Wasser nimmt ja viel Schlacken auf. Aber man sollte auch schauen, dass man Heilkräuter-Tees schon mal trinkt. Tees vielleicht für die Nieren, für die Leber, die die Entgiftungsprozesse da unterstützen. Da gibt es ja auch Fertigmischungen in den Apotheken, so Entschlackungstees zum Beispiel. Ja, und es ist eine ideale Zeit, um auch so ein bisschen diesen Winterspeck loszuwerden, wie man sagt. Aber nicht nur das, sondern Winterspeck ist so ein Begriff. Es geht ja hauptsächlich um die Schlacken, das heißt den Körper wirklich zu entgiften. Denn jetzt, früher, ist eben auch die Leberzeit da.
Weil das liest man ja jetzt auch in vielen Zeitschriften. Auch bei uns heute ein Thema, die Frühjahrskur. Warum das Thema?
Ja, das Frühjahr ist, wie Sie das in Ihrer Anmoderation schon gesagt haben, eine Zeit, in der der Organismus des Menschen biorhythmisch aktiviert wird. Da gibt es viele Gründe dafür. Das ist einerseits das gesteigerte Bewegungsverlangen. Es ist aber auch die Stimulation von Vitamin D durch die vermehrte UV-Strahlung, die jetzt auf uns herniederkommt. Durch diese Stoffwechselaktivierungen, auch durch diese Vitamin D Mobilisierung und Aktivierung haben wir auch in der Psyche eine ganz andere Motivation, weil Vitamin D ist ja wichtig für die Abwehr, auch in der heutigen Zeit Immunabwehr, aber auch wichtig für unsere Psyche. Das heißt, wir sind motivierter, wir sind aktiver. Und alleine schon gibt es sehr interessante Untersuchungen darüber, die Aromastoffe im Frühjahr, das heißt die Düfte von den Blüten und von den Knospen, lösen über den Riechnerv direkt ins Gehirn eine Stimulation aus, in dieses limbische System. Das heißt, also diese Frühjahrsdüfte, diese Aromastoffe, führen tatsächlich dazu, dass wir motivierter sind und vor allen Dingen uns auch viel leichter fühlen und auch mental, psychisch oft viel entspannter.
Und dennoch ist unser Stoffwechsel überlastet. Woran merke ich das denn? Oder was sind so Symptome auch für Sie als Heilpraktiker, die auf eine Überlastung des Stoffwechsels hindeuten, Herr Groß?
Ja, wenn man jetzt nochmal zurückgeht in die Winterzeit, wo der Stoffwechsel verlangsamt ist, bedeutet das auch, dass bestimmte Nebenprodukte oder Stoffwechselendprodukte nicht so gut verstoffwechselt oder abgegeben werden. Jetzt durch die Aktivierung des Stoffwechsels wird mehr freigesetzt. Und zwar merken das oft Leute, wenn die diese Frühjahrsmüdigkeit haben. Also Frühjahrsmüdigkeit ist ja auch oft ein Zeichen für eine Stoffwechselüberlastung. Und dann gibt es häufig diese Symptome, wo man sagt, ja, das deutet klar auf diese Überlastung vom Stoffwechsel hin. Zum Beispiel ist das diese rasche körperliche oder geistige Erschöpfung. Also man ist schneller mental erschöpft, man ist bei körperlichen Belastungen schneller an seiner Grenze. Oder es gibt Menschen, die klagen über Ein- oder Durchschlafstörungen. Das kann auch ein Hinweis sein auf Stoffwechselüberlastungen. Dann geht es natürlich immer weiter. Das Spektrum ist sehr vielfältig. Eine erhöhte Schmerzbereitschaft zeugt auch von einer oft übersäuerten und metabolisch überlasteten Stoffwechsellage hin. Und Menschen, die viel unter Schmerzen leiden, haben oft versteckte Entzündungen im Körper, Übersäuerung im Körper oder eben auch eine Überlastung mit Metaboliten, also vereinfacht gesagt mit den Schlacken. Und der Kopfschmerz ist häufig auch ein Zeichen, das merken schon Menschen, wenn die zu wenig trinken und die Reizstoffe dadurch konzentrierter sind, bekommen sie Kopfschmerz. Wenn sie eine Zeit haben, wo sie wieder mehr trinken, merken sie, das mit dem Kopfschmerzen ist schon wieder vorbei. Ich hatte gerade angesprochen, diese körperliche Belastung, dass die eher auch schwächer ist und dass man nach Belastung zum Beispiel auch Schmerzen hat. Das ist auch wieder ein Zeichen der Übersäuerung, aber ein Zeichen von einer Stoffwechselüberlastung. Und das zeigt sich durchaus auch im Herz-Kreislauf-System, dass dann die Kurzatmigkeit stärker wird und das Durchhaltevermögen reduziert ist. Und ein letzter Punkt, passend in die aktuelle Zeit, diese erhöhte Infektanfälligkeit, unter der manche Menschen leiden, ist häufig auch die Folge einer Stoffwechselüberlastung. Es gibt tatsächlich Menschen, das bekomme ich in der Praxis immer wieder auch zu spüren, die sagen, ich bin die letzten 10 Jahre nicht krank gewesen. Ich kann mich nicht erinnern, dass ich in den letzten 10 Jahren oder vielleicht noch länger mal eine Virusgrippe hatte. Und dann gibt es leider den anderen Teil, die dann sagen, ich war jetzt vor 6 Wochen erst krank und jetzt bin ich schon wieder krank. Also erhöhte Infektanfälligkeit kann ein Zeichen sein für eine Stoffwechselüberlastung.
Die Stoffwechsel, die Frühjahrskur und die Stoffwechselüberlastung oder dass ich einfach sage, ich muss etwas tun, das bringt ja dann schon eine positive Veränderung, die vielleicht nicht gerade sofort messbar ist. Oder was melden Ihnen dann Patienten rück, die dann doch den Weg der Frühjahrskur gegangen sind?
Ja, wir haben ja Patienten und auch im Bekanntenkreis kenne ich das. Die sind da selbstständig sehr engagiert und einfallsreich. Die machen da so eine Art Frühjahrskur, Entgiftungskur. Manche fasten dann ja auch. Und die Rückmeldungen sind sehr vielfältig. Aber Es gibt einige Dinge, die dominieren. Das ist zum Beispiel dieses wirklich verbesserte Allgemeinbefinden. Das sagen fast alle Menschen. Dann auch diese körperliche Erleichterung. Sie stehen in der Früh schneller auf, sie haben weniger Anlaufschmerzen, die Gelenke sind beweglicher, Schmerzen sind reduziert und vor allen Dingen eben auch diese Morgensteifigkeit, was oft beschrieben wird, das hört man wirklich häufig, wenn dann das so dargestellt wird, dass wenn man in der Früh erstmal eine gewisse Zeit braucht, um in die Gänge zu kommen, man hat so eine Steifigkeit, es tut alles weh und dann, wenn man so langsam nach einer Viertelstunde, 20 Minuten den Tag begonnen hat, wird alles viel leichter. Das ist oft ein Zeichen für eine Stoffwechselüberlastung in der Nacht. Durch die morgendliche Bewegung, durch diese Aktivität wird der Stoffwechsel dann aktiviert und diese Substanzen werden sozusagen dann in Bewegung gesetzt, kommen raus aus den Gelenken und aus den Faszien. Und die Rückmeldung ist dann nach so einer Entschlackungs- oder Entgiftungskur, dass diese Anlaufschmerzen eigentlich weg sind. Man ist schneller aus dem Bett raus, die Beweglichkeit ist da, die Tagesenergie ist höher oder es wird eben auch dann dieses bessere Schlafverhalten beschrieben. Das sind ganz positive Rückmeldungen und eben nicht nur körperlich leistungsfähiger, sondern auch geistig mental. Das heißt, die Konzentrationsleistung oder auch die mentale Belastbarkeit ist zum Teil auffällig höher.
So eine Frühjahrskur. Muss ich da jetzt dann unbedingt zum Heilpraktiker gehen oder kann ich auch sagen, so eine Frühjahrskur, die mache ich jetzt für mich zu Hause, ich gehe in die Apotheke oder gehe in meinen Lieblingsdrogeriemarkt, besorge mir bestimmte Heildrogen und führe jetzt so eine Frühjahrskur für mich aus, selber aus. Also woraus sollte jetzt so eine Frühjahrskur bestehen, Herr Groß?
Man hat verschiedene Möglichkeiten. Man kann eine Entschlackungskur durchführen, indem man das Ganze verbindet eher auch mit dem Fasten. Man kann aber auch, es gibt diesen sogenannten Entlastungstag. Also das ist der Tag, das kann ein Freitag sein, wo man zum Beispiel nur Obst isst. Und über diesen Entlastungstag, da wurde ja schon viel geschrieben und auch im Bereich der Herz-Kreislauf-Belastbarkeit und auch der Untersuchungen Bezug nehmend, was bringt zum Beispiel ein Obsttag für den Organismus, für den Stoffwechsel. Und man hat festgestellt, dass wenn man eben genau einen Entlastungstag hat, dass sich das tatsächlich schon positiv auswirkt. Also scheinbar, man weiß noch nicht genau, was da passiert, aber scheinbar kommt es dort zu einer Art Schonung des Stoffwechsels. Er hat mehr Möglichkeiten, abgelagerte Substanzen auszuleiten und muss sich nicht mit dem täglich neu zugeführten Substanzen über die Nahrung befassen. Und so ein Obsttag, das ist schon eine effektive Möglichkeit, um mal zu spüren, wie der Körper reagiert. Es gibt aber auch Menschen, die machen das über mehrere Wochen. Was sich bewährt hat, und das praktiziere ich selber auch, das ist diese 7-Tages-Kur, also diese Ein-Wochen-Kur, wie man sagt. Und das ist etwas, was man selbstständig machen kann. Auch vom Aufwand ist es nicht so groß. Man kann auch dabei arbeiten. Dieser erste Tag ist also dieser Entlastungstag, wo man sagt, da esse ich zum Beispiel nur Obst. Allerdings sollte man schauen, dass man am Abend dann nicht zu viel Obst isst oder eher weniger, nach 18 Uhr kein Obst mehr. Dann würde eine Gemüsesuppe reichen, denn Obst kann über Nacht vergären und letztendlich Fuselalkohole bilden durch die Vergärung des Fruchtzuckers. Der zweite, der vierte und der sechste Tag, da sollte man, wenn das machbar ist, wenn sich das in den Tagesrhythmus einbauen lässt, abführen mit einem Bittersalz. Da gibt es Abführsalze, FX-Passagesalz oder Bittersalz, je nachdem, um den Darm mal zu entlasten. Und wenn man das schon geschafft hat, dass der Darm sich also entleert hat, ist der Körper frei von diesen metabolischen Nahrungsbestandteilen, die ja letztendlich auch eine starke Belastung immer wieder darstellen. Und man kann dann seinen eigenen Rhythmus finden. Wichtig ist, man sollte versuchen, sich im Idealfall, wenn man das kann, nur flüssig ernähren, also über Gemüsebrühe, Gemüsesaft. Es gibt verschiedene Säfte, Sauerkraut, roter Beetesaft sind sehr effektiv für diese Kur. Und dann kann man seine eigenen Rezepturen machen. Gut ist, wenn man Flohsamenschalen dazu nimmt, man kann einen geriebenen Apfel dazu nehmen, vielleicht einen Teelöffel, gestrichenen Teelöffel Kurkuma oder auch Galgant, eine Messerspitze dazu. Man kann zur Giftbindung zusätzlich Heilerde nehmen oder Zeolit. Das ist auch eine Substanz, eine mineralische Substanz, die eine hohe Giftbindungskapazität im Darm hat. Und so kann man dann diese 7 Tage in seinem eigenen Rhythmus in einer schonenden Art und Weise verbringen. Natürlich wäre es dann optimal, wenn man sich auch anständig bewegt, an die frische Luft geht und, wie gesagt, viel trinkt. Eine sehr gute unterstützende Methode ist das sogenannte Trockenbürsten. Das ist ein bisschen untergegangen. Man kennt ja so diese Wechselduschen, aber dieses Trockenbürsten, das ist eine alte, kann man schon fast sagen, sehr alte Anwendung. Auch im frühen Mittelalter wurde das angewendet. Es gibt sogar sogenannte Klosterbürsten, die dann in der Mitte noch so Kupferfäden haben. Und da kommt es zu einer starken Stimulation der Haut. Und dieses Trockenbürsten, wenn man das in der Fastenzeit macht, wird man merken, dass man nach 7 Tagen eine Haut hat, die ist wie komplett verwandelt. Am Anfang ist es vielleicht ein bisschen ungewohnt, vielleicht sogar etwas schmerzhaft, sich mit dieser Bürste die Haut zu reiben. Aber man kommt dann immer weiter, es wird immer intensiver und letzten Endes ist das eine unglaubliche vitalisierende und auch sehr stark entgiftende Methode.
Nun sind wir schon fast Ende April, wir gehen in den Mai hinein. Jetzt könnte man sich fragen, ja, die Fastenzeit, Herr Groß, die ist doch gerade erst vorbei, warum jetzt diese Kur? Hat das auch was mit den Temperaturen zu tun?
Ja, das spielt natürlich schon eine Rolle. Also der Mai ist ja eine Zeit, in der wirklich die Natur nochmal so richtig erwacht. Das hängt schon mit den Temperaturen zusammen, auch mit den stärkeren UV-Strahlen und vor allen Dingen biorhythmisch haben wir gesagt, der Mai ist auch die Zeit, wo der Leberstoffwechsel aktiviert wird, das heißt der Entgiftungsstoffwechsel. Und
also das kann sein, dass ich mich, wenn im Christlichen die Fastenzeit beginnt, Ende Februar, Anfang März, je nachdem, wie Ostern einfach liegt, die Faschingszeit, dass es zu früh sein kann, dass ich für eine körperliche Frühjahrskur, für eine Fastenkur.
Ja, es kann durchaus sein, dass auch vom Körper her, dass man diese Bereitschaft noch nicht spürt. Es gibt Menschen, die frieren dann sehr stark, sobald sie auch von der Nahrung die Reduktion einleiten. Oder sie werden dann tatsächlich, wenn doch immer wieder mal das Wetter auch zurückschlägt, dieser kalte Ostwind, infektanfällig. Das kann sein, weil ja der Körper auch eine gewisse Energie braucht, auch zur Bildung der Abwehr der Eiweiße. Und gerade jetzt in der Zeit, wo es wärmer ist, lässt sich das definitiv leichter durchführen. Das Durchhaltevermögen ist auch viel höher, denn es gibt Menschen, die sind sehr fixiert auf die tägliche Nahrungsaufnahme. Es gibt Menschen, die sagen, wenn ich in der Früh kein Frühstück habe, dann geht's mir richtig schlecht. Manche sagen, ich brauche gar kein Frühstück. Und genau diese Leute, die dann sagen, ich bin schon sehr fixiert auch aufs Essen.
Also wir machen die Sendung heute nicht, weil wir die Zeit verschlafen haben,
sondern es geht wirklich auch, die Jahreszeiten spielen da schon mit rein. Mhm. Ja. Genau.
Und dann gibt es ja die berühmte Maikur auch nach Hildegard von Bingen. Mhm. Eine Frühjahrskur zur Entgiftung und zur Entschlackung.
Ja, also die Maikur trägt ja den Namen aus der Zeit der Hildegard von Bingen, weil sie ja als Mystikerin und auch Visionärin den Einblick hatte, auch in das Universum. Also sie sah nicht nur den kranken und den gesunden Menschen, sondern sie sah die gesamte Schöpfung. Sie kriegte mystischen Einblick in das Universelle und sie hat eben auch gesehen, wie alles miteinander wirkt und alles miteinander verbunden ist und eben auch diese Jahreszeiten, was die für einen Einfluss auf den Mensch haben. Und der Mai ist, wie gerade gesagt, wirklich ein Monat, in dem die Natur und eben auch die Natur des Menschen regelrecht explodieren kann. Das heißt, da kommt der Stoffwechsel in Gang und diese Maikur, die wird natürlich nicht nur angewendet wegen der Jahreszeit, sondern wegen der Pflanze, wegen dem Wermut. Und der Wermut, das ist Absinthum, ist eine uralte Heilpflanze, die auf der Welt weit verbreitet ist. Und in der damaligen Zeit, im frühen Mittelalter auch, oder in der Zeit der Hildegard, gab es ja diese alkoholischen Tinkturen noch nicht, sondern man hatte diese Medizinalweine. Das war dieser Vino Medicinalis. Und diese Medizinalweine, diese Rezepturen, die werden heute noch angewendet. Es gibt eben diesen Maitrunk von der Firma Posch. Und dieser Maitrunk enthält eben diesen sogenannten Mai-Wermut, diesen früh geernteten Wermut. Der hat schon diese erste Kraft in sich. Und diese Pflanze enthält sehr, sehr viel sogenannte tonisierende und kräftigende Pflanzenbestandteile, unter anderem auch das Absinthin, das ist ein Bitterstoff. Und dieses Tonicum amarum, wie man sagt, dieses Bitterstofftonicum, ist in diesem Maitrunk enthalten. Und das Interessante ist bei diesen Pflanzen mit dem hohen Anteil dieser Bitterstoffe, in dem Fall beim Wermut ist es das Absinthin. Das wirkt schon auf der Zunge. Deswegen sollte man, wenn man Verdauungstropfen nimmt, die auch eine gewisse Zeit schon im Mund behalten lassen, also im Mund drin lassen, bevor man sie schluckt, weil über die Nerven, diese Geschmacksrezeptoren auf der Zunge, kommt es schon zu einer Stimulation über einen Hirnnerv. Also das heißt, das ist der Vagusnerv, der stimuliert auch den Verdauungstrakt. Und dort wirken diese Bitterstoffe schon sehr anregend. Das heißt, der Magen, die Galle und auch die Bauchspeicheldrüse wird angeregt zur besseren Produktion und zur besseren Ausschüttung der Verdauungssäfte. Und damit zählt diese Maikur zu diesem Tonicum amarum, zu diesem Bittertonicum. Und es stimuliert sehr viele Bereiche. Der Stoffwechsel wird angeregt, die Verdauungsleistung wird verbessert. Es hat einen positiven Einfluss auf die Bewegung auch der Verdauungsorgane des Darmes und die Entgiftung generell wird dadurch auch gefördert.
Sagt Andreas Groß heute hier in der Naturheilpraxis auf Radio Horeb. Wir sprechen über die Frühjahrskur. Wir möchten Sie ermutigen, Platz zu schaffen für Vitalität und Lebenskraft, gerade jetzt im Frühjahr, wo der Biorhythmus erwacht, wo Leistungsfähigkeit, wo Vitalität einfach in der Natur ja zu spüren ist, wo auch der Körper wieder beginnt, sich zu regenerieren und auch nach vorne zu blicken, gerade jetzt in dieser Jahreszeit, wie Sie Ihren Organismus unterstützen können, dabei auch mit zu entschlacken, mit krankmachenden Säften, die sich jetzt über die letzten Monate angesammelt haben. Darüber sprechen wir mit Andreas Groß. Er ist spezialisiert für traditionelle europäische Naturmedizin. Er ist Heilpraktiker und praktiziert seit 95 in Taufkirchen bei München. Sie können jetzt anrufen, Sie können ihm Fragen stellen. Vielleicht sind Sie schon erfahren in Frühjahrskur. Vielleicht gibt es auch bestimmte Heiltees, die Sie verwenden. Vielleicht haben Sie auch Fragen zum Ablauf. Ihre Fragen sind willkommen. Rufen Sie uns an unter der 089 517 008 008. Platz schaffen für Vitalität und Lebenskraft. Heute in der Gesundheitssendung in der Naturheilpraxis auf Radio Horeb das Thema. Heilpraktiker Andreas Groß ist zu Gast. Sie können jetzt auch mit ihm sprechen. 089 517 008 008. Das ist der direkte Draht hier ins Münchner Radio Horeb Studio. Bleiben Sie dran. Wir freuen uns über Ihre Anrufe. Willkommen zur Gesundheitssendung hier auf Radio Horeb. Es geht um die Frühjahrskur. Andreas Groß ist mein Gast. Man hört immer wieder, Herr Groß, dass es auch noch unterstützende Maßnahmen gibt. Gibt es Vitalstoffe, welche sich bei der Korrektur von Stoffwechselbelastungen ja besonders bewährt haben?
Ja, es gibt natürlich diese klassische Naturheilkunde, wo man mit Pflanzen, mit Tees, mit Tinkturen arbeitet. Und es hat sich aber auch in den letzten Jahren, Jahrzehnten herauskristallisiert, dass man auch mit Vitalstoffen, also Vitaminen, Spurenelementen und Mineralien, sowohl über das Jahr verteilt als auch speziell in dieser Zeit des Frühjahrs und auch ja, der Entgiftung, dass man eben diese körpereigenen Entgiftungsprozesse unterstützen kann, indem man zum Beispiel die Niere, die Leber und das Lymphsystem anregt. Und das kann man über sogenannte Mikronährstoffe oder auch Vitalstoffe machen. Und was sich sehr bewährt hat, auch in den Zeiten jetzt, wo das Immunsystem aktiv und ja, reaktionsschnell sein muss und auch in den Zeiten, wo der Körper entgiftet, bewährt haben sich diese Infusionstherapien. Da besteht der Vorteil, dass die Wirkstoffe, also in dem Fall zum Beispiel hochdosiertes Vitamin C, aber auch Alpha-Liponsäure, B12, B1, B6, Selen, Zink, das sind nur mal einige Substanzen, dass man die direkt in die Zirkulation bringt. Das heißt, die Infusion wird per Schlauch, also direkt in die Vene eingeleitet und zirkuliert durch den gesamten Körper. Und diese Substanzen können dann sehr gezielt auch in Areale eingebaut werden, wo sie eine sehr positive Wirkung zeigen, zum Beispiel, dass der Körper entsäuert wird, dass bestimmte aggressive Substanzen, in dem Fall sind es freie Radikale, dass die abgefangen werden, und diese freien Radikale, die können ja schon auch die Zellen massiv schädigen und dadurch auch die Organe schwächen. Und man kann speziell Entgiftungsprozesse anregen durch Taurin, Carnitin, dann gibt es noch Arginin oder Ornithin. Das sind bestimmte Substanzen, die man individuell einsetzen kann. Also speziell diese Therapie, also gerade jetzt in der Infektionszeit ist das in der Praxis auch bei uns ein Schwerpunkt, wo wir die Menschen immunologisch stabilisieren, aber gleichzeitig auch den Körper freimachen von Substanzen, die uns schwächen können oder sogar die Grundlage bilden können für Erkrankungen.
Dankeschön bis hierher. Wir haben Hörer in der Leitung. Die erste Hörerin hat uns aus der Nähe von Landshut erreicht. Guten Morgen, grüße Gott.
Ja, grüße Gott und guten Morgen.
Ja, grüß Gott.
Eine wunderbare Sendung, die höre ich immer sehr gerne an, da ich ja betroffen bin.
Inwiefern sind Sie betroffen, wenn ich fragen darf?
Ich habe Fettleber, ich trinke nicht, ich rauche nicht und habe Probleme in letzter Zeit, in den letzten 4 Wochen mit geschwollenen Beinen. Die gehen nicht weg, auch nicht bei Nacht, und das macht mir schon ein bisschen Probleme.
Ja. Ja gut, Fettleber, das ist ein Prozess, das geht über einen längeren Zeitraum. Was wichtig ist, dass man versucht, die Leber zu entlasten und andererseits zu regenerieren. Was sehr wichtig ist, dass man am Abend so wenig als nur möglich isst und natürlich dann schon so diese tierischen Fette, also die tierischen Nahrungsbestandteile reduziert, also Milchprodukte oder Wurst und Fleisch.
Ja.
Und damit einfach der Darm über die Nacht entlastet ist. Was sehr wichtig ist, man sollte auch versuchen, also gerade über Bitterstoffe, die Verdauungsdrüsen anzuregen. Das würde bedeuten, dass im Endeffekt die Leber entlastet wird, weil Magengalle, Bauchspeicheldrüse besser arbeiten und dadurch weniger Gifte gebildet werden. Vor allen Dingen, wenn das Eiweiß der Nahrung zum Beispiel durch eine Magenschwäche nicht richtig aufgespalten wird, dann kommt es dazu, dass Bakterien bauen dieses Eiweiß im Darm um zu Ammoniak, und Ammoniak belastet sehr stark die Leber. Und vor allen Dingen bei Fettleber oder anderen Lebererkrankungen ist es sehr wichtig, dass die Ammoniakbildung im Darm reduziert wird. Es gibt dafür ein Mittel, das sind Gelum-Tropfen, heißt das Präparat, das neutralisiert sozusagen dieses Ammoniak. Denn dieses Ammoniak, wie gesagt, muss dann von der Leber wieder umgebaut werden in Harnstoff und über die Nieren ausgeschieden werden. Und man muss bei der Fettleber, ganz wichtig, dieses Organ entlasten oder regenerieren, zum Beispiel mit Kurkuma, mit Mariendistel. Wichtig ist, dass man den Gallefluss aufrecht erhält, mit Artischockensaft, aber auch Pfefferminz, Löwenzahn können da schon hilfreich sein. Und diese Beine, wie Sie sagen, die geschwollen sind, da gibt es natürlich viele Gründe. Das kann ein Lymphstau sein, das kann eine Blockade im Becken sein, das kann vom Herzen kommen, dass das Herz die Tagesleistung nicht erbringt und dann sozusagen die Gewebeflüssigkeit abgepresst wird in das Gewebe. Das muss abgeklärt werden, weil da steckt auf jeden Fall immer auch ein größeres Geschehen dahinter.
Ja, ich hatte vorhin, das wird jetzt 2 Jahre, ein Herzproblem und Verdacht auf Herzinfarkt.
Ja.
Und ich war auch in der Klinik, ich kam ins Klinikum nach Landshut Und seit der Zeit muss ich Herztabletten das einnehmen und Blutverdünner.
Ja. Ja gut, das sind natürlich Präparate, also da kann ich sicher im Laufe der Sendung dann nochmal drauf eingehen, die ja einerseits im Sinne der Schadensbegrenzung schon eine gute Wirkung haben, aber ob das jetzt Blutverdünner sind oder die klassischen Herzmittel, die haben definitiv alle Nebenwirkungen. Eine der schwersten Nebenwirkungen überhaupt dieser allopathisch-schulmedizinischen Präparate, die ja sicher auch immer ihre Berechtigung haben, ist aber die Unterdrückung von Mikronährstoffen. Und das ist ein ganz, ganz großes Problem. Also zum Beispiel die Beta-Blocker, die unterdrücken Magnesium und vor allen Dingen Q10, das sogenannte Coenzym Q10. Und dieses Coenzym Q10 ist enorm wichtig für die Herzmuskelleistung. Also da sollte man schon auch schauen, welche Präparate nimmt man, welche Präparate unterdrücken diese Mikronährstoffe. Und gerade Menschen, die mit Herzproblemen behandelt werden, kriegen ja oft auch Cholesterinsenker. Und Cholesterinsenker zum Beispiel in Verbindung auch mit Beta-Blockern unterdrücken eben nochmals dieses Coenzym Q10. Und das bewirkt, dass im Endeffekt die Herzmuskelleistung reduziert wird, weil der Muskel nicht mehr so gut ernährt wird aufgrund des Mangels. Ein gutes Präparat, was man, ja, man kann schon pauschal sagen, fast immer einsetzen kann, ist Krathekus, also der Weißdorn. Ja, da gibt es verschiedene Präparate. Mit 2x450 mg am Tag kann man dort schon eine sehr positive Unterstützung für dieses Herz-Kreislauf-System erreichen. Sichtbar dann zum Beispiel, dass die Beine, die Schwellung in den Beinen dann zurückgehen.
Ich habe mir letzte Woche eine grüne Suppe gemacht. Und zwar mit Bärlauch, Brennnessel, Hirsch, Löwenzahn, Petersilie, Knoblauch und Pimpinelle.
Wow, da kriege ich gleich Hunger. Also alleine der Bärlauch, ja, dieses Allium ursinum, ist ja wirklich eine Urpflanze. Und er hat eben nicht nur eine blutströmungsverbessernde Eigenschaft, ähnlich wie der Knoblauch, sondern er hat auch eine sehr starke antibakterielle Wirkung. Also Bärlauch schützt definitiv auch vor Infektionen, ist tatsächlich eine Urpflanze und er reguliert auch sehr stark das bakterielle Gleichgewicht im Darm.
Und ich muss sagen, ich habe einer guten Freundin, ich sagte zu ihr, du pass auf, ich habe eine grüne Suppe gemacht, da muss ich jetzt lachen. Und wenn du willst, kannst du sie mal probieren. Ich brachte ihr 2 Portionen, am Abend rief sie an und sagte sie, du, die war so lecker.
Ja.
Sogar mein Mann hat sie gegessen.
Und sicher auch gesund.
Das waren jetzt gute Vorschläge, besonders jetzt für mich. Sie sagten Gelum.
Gelum, ja, Gelumtropfen von Treluso, das ist ein...
Ach, das sind Tropfen.
Das sind Tropfen, die können Sie einnehmen. Diese Substanzen werden vom Körper auch nicht resorbiert, nicht aufgenommen. Und man nimmt dreimal, ich glaube, immer einen Teelöffel oder, ja, ich weiß nicht genau jetzt von der Dosierung her, aber dreimal am Tag nimmt man das ein. Und da wird eben speziell das im Darm gebildete Ammoniak neutralisiert und die Leber wird entlastet und dadurch kann die Leber besser regenerieren und sich mit anderen Entgiftungsprozessen befassen, weil die Fettleber ja in ihrer Entgiftungsleistung oft eingeschränkt ist. Ja.
Und das Krathekus, wie Sie sagten, ist das sowas Ähnliches wie Krathekus?
Ja, also es gibt verschiedene Präparate. Es gibt Natukur, es gibt eben, wie Sie sagen, dieses Krathekut und dieser Krathekus, das ist der Weißdorn. Und dieser Weißdorn hat die Eigenschaft, dass er die Herzmuskelleistung verbessert, indem er diese Koronarien, das heißt die Herzkranzgefäße, besser durchblutet. Das heißt, der Herzmuskel bekommt eine bessere Sauerstoffsättigung. Und unsere Patienten bekommen dann meistens eben noch dieses Coenzym Q10 dazu, um einfach diese Herzmuskelversorgung noch zu optimieren.
Ah, das war jetzt super. Das war für mich sehr lehrreich. Ich habe da so ein bisschen mitgeschrieben.
Gern.
Und es, wie gesagt, es war einfach wunderbar. Und ich liebe diese Sendungen, wenn sie da sind. Also die sauge ich auf wie ein Schwamm.
Na, das freut uns.
Dann bedanke ich mich herzlich für Ihren Anruf. Die Naturheilpraxis hat sich seit Jahren etabliert hier in der Lebenshilfe auf Radio Horeb, Leben mit Gott, ihrer christlichen Stimme. Dankeschön für Ihren Anruf, liebe Hörerin. Jetzt haben wir einen Herrn in der Leitung, der Herr Girtner aus Straubing. Guten Morgen.
Ja, guten Morgen.
Ja, guten Morgen.
Guten Morgen. Mir geht es eigentlich nur um die Entgiftung.
Ja.
weil ich bin pumper gesund, bin topfit. Mhm. Aber ich möchte halt, dass mein Körper entgiftet wird. Das bringt der Gesundheit was, oder?
Ja, mit Sicherheit. Also wenn man das selber machen will, man hat nicht viel Vorkenntnis oder man hat jetzt niemanden, der einen da mal ein bisschen zur Seite steht. Also gerade jetzt in der Zeit haben wir oft Kontakt zu Patienten, die dann sagen, ob wir so ein bisschen diesen individuellen Entgiftungsplan erstellen können. Und was wichtig ist, ist auch so das Einhalten der Reihenfolge. Es gibt einige bewährte Pflanzen, die man jetzt ganz einfach als Tee mal anwenden kann, was durchaus schon auch eine tiefgreifende Entgiftungswirkung hat. Das Ganze geht im Allgemeinen über 4 Wochen und man fängt an mit der Niere. Und zwar sind die Nieren die Organe, die einerseits die Säuren im Körper am schnellsten ausleiten können und zum anderen ist es wichtig, weil die Nieren ja das Blut filtern und ein gutes Blut, das war auch immer das, was die Hildegard ja angestrebt hat, also die Eukrasie, die guten Säfte, das gute Blut, wird eben erreicht, indem die Nieren auch das Blut gut filtrieren. Und die Klassiker dafür ist eigentlich das Zinnkraut, Sarsaparillen, Wurzel und auch die Brennnessel. Also aus diesen 3 Pflanzen, Zinnkraut, Sarsaparillen, Wurzel und Brennnessel, wenn Sie da sich einen Tee mischen lassen, dann haben Sie schon mal für die erste Woche einen Tee. Und normalerweise trinkt man dann, um das Ganze ein bisschen anzuschieben, am Tag seine 4 Tassen, ja, damit da richtig was passiert. Die 2. Woche, also das ist jetzt das, was man über 4 Wochen mal praktizieren kann. Man hat einerseits gleich die Trinkmenge und andererseits hat man tatsächlich auch diese stoffwechselentlastende Wirkung über diese Pflanzenwirkstoffe. Und man braucht in diesen Tees nicht mehr wie 3 Einzeldrogen. Die 2. Woche, wie gesagt, die steuert dann die Leber an, weil die Nieren, wenn die aktiviert ist, also wenn man sozusagen dann die Filtration mal verbessert hat und vielleicht sogar den Nierenkries ein wenig ausgeschwemmt hat, dann kann man einen Tee nehmen, das wäre dann Pockholz, Kurkuma und den Boldo-Strauch. Und diese 3 Pflanzen haben wiederum eine verbessernde, entgiftende Wirkung, weil die Leber regeneriert, unter anderem eben durch das Kurkuma. Der Boldo-Strauch stabilisiert auch die Leber und dieses Pockholz hat auch eine gewebeentgiftende Pflanze. Das wurde auch schon vor hunderten Jahren eingesetzt, um den Körper zu entgiften, nach Krankheiten zum Beispiel. Und in der 3. Woche geht man dann auf das Lymphsystem über. Das ist auch sehr wichtig, weil die Lymphe, die wird ja im Körper sozusagen aufgenommen. Das ist ja das Plasma aus dem Blut. Und diese Lymphe, die wird dann durch die Lymphknoten filtriert und fließt letzten Endes über das rechte Herz, den rechten Vorhof hinein, wird somit in das Blut, in die Zirkulation gebracht. Und die Lymphe muss bei der Entgiftung immer behandelt werden. Also nicht nur das Blut, sondern auch die Lymphe. Und da gibt es spezielle lymphwirksame Pflanzen. Das ist einmal die Hirschzunge, also Scolopendrium. Da gibt es auch den Scolovin, diesen Hirschzungenwein. Dann nimmt man die Walnussblätter, frische Walnussblätter, die sind ja jetzt am Baum, die kann man pflücken. Und auch Braunwurz, den kriegt man dann eher in der Apotheke. Also Hirschzunge, Walnussblätter und Braunwurz. Also wie gesagt, Hirschzunge ist ein Farngewächs. Und das Ganze, um das abzuschließen, wenn man das mal über 4 Wochen durchziehen will, dann hat man einen Stoffwechseltee, dann nimmt man wieder den Löwenzahn, Süßholz, eine ganz wichtige Pflanze, auch ganz wichtig jetzt in der Zeit der Infektionsabwehr, weil Süßholz hat eine sehr starke antivirale Wirkung, auch interessanterweise gegen Coronaviren. Das sind ja verschiedene Viren, die da zu diesen Coronaviren dazugezählt werden. Und Süßholz hat mit bestimmten Wirkstoffen tatsächlich auch, was in Studien nachgewiesen wurde, gibt es in Korea und in Japan, die haben da interessante Studien gemacht, gibt es auch antivirale Wirkeffekte. Also ich zum Beispiel kaue jeden Tag auch immer ein Stück Süßholzwurzel. Also man verwendet dann bei diesem in der 4. Woche diesen Erdrauch, den Löwenzahn und das Süßholz. Das sind auch wieder 3 Pflanzenbestandteile, trinkt man auch wieder für eine Woche. So hätte man jetzt eine eher sanfte, gut praktikable Methodik über 4 Wochen. Das wäre eine Empfehlung. Wenn man tiefer einsteigen will, dann könnte man versuchen, über sogenannte orthomolekulare Substanzen den Körper noch zu unterstützen, zum Beispiel mit Taurin oder Glutathion. Das sind Substanzen, die eben den Entgiftungsstoffwechsel nochmal verbessern.
Dankeschön auch für Ihre Frage. Das war jetzt, wie man wirksam mit Tees entgiften kann. Sie haben uns jetzt eine vierwöchige Kur empfohlen. Zuerst aktivieren wir die Niere, dann in der nächsten Woche die Leber, in der dritten Woche die Lymphe. Und dann zum Abschluss, haben Sie noch gesagt, wird Erdrauch, Löwenzahn und Süßholz eingesetzt. Also welche Präparate oder welche Wirkdrogen in der ersten, zweiten, dritten Woche eingesetzt werden sollen, das stellen wir auch noch bei uns aufs Internet auf horeb.org. In der ersten Woche für die Niere haben Sie Zinnkraut und Brennnessel empfohlen und Sarsaparil. In der zweiten Woche für die Leber das Pockholz, Kurkuma und den Boldo-Strauch, dann zur Anregung der Lymphe in der dritten Woche die Hirschzunge, Walnussblätter und Braunwurz. Und für alle, für die das zu schnell ging, klicken Sie auf die Lebenshilfe beziehungsweise auf unsere Homepage horeb.org. Suchen sich dort das Programm und unter dem Tag 21. April im Detailfeld werde ich diese Heildrogen auch noch auflisten, damit Sie in der Apotheke entsprechend sich die Tees mischen lassen können. Immer 3 Tees für eine Woche. Dankeschön. Danke auch für Ihre Frage, Herr Gärtner. Jetzt gehen wir mit unserer Aufmerksamkeit nach Ingolstadt. Dort ist Frau Rachel am Telefon. Guten Morgen.
Ja, guten Morgen.
Guten Morgen, Frau Rachel.
Ich habe auch eine Frage, und zwar, ich habe jetzt schon einige Jahre immer Gichtanfälle und habe auch Vorhofflimmern und muss auch das leider Makoma einnehmen. Mhm. Aber ich ernähre mich eigentlich schon ohne Alkohol, fast ohne Fleisch und habe aber sehr, sehr viele Kräuter im Garten, komme auch mit Kräuter gut aus. Habe auch am Morgen den 7-Kräuterstern, die Bitterstoffe. Ja. Und dann habe ich die Tees, also mindestens 20 Sorten, also Brennnessel und alle möglichen. Könnten Sie mir da irgendwelche Mittel sagen,
ja, also
wo man
so,
das beseitigen kann?
Ja, also der Gichtanfall oder überhaupt diese sogenannte harnsaure Diathese, wie man sagt, das ist eine Stoffwechselstörung. Sowas kann tatsächlich genetisch auch in der Anlage mit drin sein. Das sind sogenannte hereditäre Anlagen, die man einfach irgendwo mal mitbekommen hatte. Andererseits ist es so, man muss schauen, also gerade wenn Makoma oder andere Medikamente eingenommen werden, inwieweit die Harnsäure sozusagen beeinflussen können und auch zur Gicht führen können. Also es gibt, wie gesagt, bei diesen allopathisch-schulmedizinischen Präparaten sehr viele, die letzten Endes wichtige Mikronährstoffe unterdrücken. Und das muss man genau überprüfen, ob dort in der Kombination eventuell durchaus auch eine Nebenwirkung zur Bildung dieser erhöhten Harnsäure führt. Ja, das muss man erstmal abklären. Dann, was sehr wichtig ist, ist das Zusammenspiel zwischen Niere und Leber, weil die Nieren, wie gesagt, sind ja die Organe, die die Harnsäure ausschwemmen. Und das Zusammenspiel, also die Leber entgiftet und die Niere, muss dann dieses entgiftete Blut letztendlich filtrieren und ausleiten. Und das Zusammenspiel zwischen Leber und Niere hat einen sehr starken Einfluss auf die Harnsäure. Gut ist eigentlich zur Harnsäuresenkung auch der sogenannte grüne Hafertee oder auch bekannt als Vollmers Hafertee von der Firma Salus. Und es gibt für die Nieren ein Präparat, was eben ohne Alkohol ist. Das ist ein wässriger Pflanzenauszug. Das ist das sogenannte Nephroselect, wird mit pH geschrieben. Nephroselect ist auch von der Firma Treluso. Und dieses Nephroselect ist ein Mittel, da kann man 4-mal am Tag diese 20 Milliliter einnehmen und das ist ein ja schon mal nierenspülendes Präparat, wo eben auch die ja Säurelast im Körper dann reduziert werden kann. Also wichtig ist durchaus nochmal mit dem Arzt oder der Ärztin sprechen, inwieweit die Nebenwirkung dazu führen können, dass die Harnsäure so hoch geht. Im schlimmsten Fall, es gibt Präparate, das ist der Wirkstoff von der Herbstzeitlose, von dem Kolchicin. Und diese Herbstzeitlose ist eigentlich eine sehr giftige Pflanze, aber es gibt Präparate, die die Ärzte verschreiben können. Das ist dieses Colchicum oder Colchicin, ich weiß nicht genau, wie das Präparat heißt. Da nimmt man dann bei einem zu stark angestiegenen Harnsäurespiegel oder sogar bei einem Gichtanfall, nimmt man dann eben diese Tropfen ein. Und dadurch wird sehr effektiv das Fortschreiten von diesem Gichtanfall dann beendet.
Dankeschön auch für Ihre Frage, Frau Rachel aus Ingolstadt. Frau Kennedy aus Leinen, Sie darf ich jetzt herzlich begrüßen hier in der Gesundheitssendung der Naturheilpraxis auf Radio Horeb.
Ja, guten Morgen. Ich habe eine Frage. Wie würde bei mir dieses Heilfasten aussehen, also diese Entgiftung des Körpers, weil ich weiß, dass ich einen übersäuerten Magen habe, aber ich bin laktose- und fruktoseintolerant. Das heißt, eine Obstkur oder irgendwas, das wird bei mir nicht ganz so hinhauen, weil ich viel Obst habe, gar nicht vertrage.
Ja gut, die Fructose wird ja auch aufgespalten von Verdauungsdrüsen, speziell auch von der Bauchspeicheldrüse. Und sehr viele Menschen haben eine, man nennt es exkretorische Insuffizienz, das heißt eine wirklich abgeschwächte Bauchspeicheldrüse, sodass die Verdauungsenzyme nicht mehr optimal arbeiten können. Und gerade wenn Sie sagen, dass Sie einen übersäuerten Magen haben, dann muss man da schon ansetzen, weil da steckt eine Ursache dahinter. Die meisten Menschen bekommen natürlich dann Magensäureblocker, das sind Inhibitoren, also Pantoprazol, Omeprazol und so weiter verschrieben, sind äußerst umstrittene Mittel, weil sie einerseits die Vitamin B12-Aufnahme zum Teil komplett blockieren. Magnesium, Vitamin D und Vitamin C wird auch blockiert. Das heißt, also gerade weil Sie sagen, übersäuerter Magen, also auch sehr zurückhaltend sein mit Magensäurenblockern. Was auch wichtig ist bei der Fructoseunverträglichkeit, ist, dass wenn die Verdauungsdrüsen, also speziell Bauchspeicheldrüse und auch die Galle dann nicht optimal einfließt in den Darm, in den Zwölffingerdarm, dass da die Säure vom Magen nicht alkalisiert wird, weil 90% der Magensäure sind am Ende des Zwölffingerdarms schon alkalisiert, also sind schon basisch gemacht worden. Und das ist halt ganz wichtig, weil die Fructose, die wird ja in verschiedenen Darmabschnitten auch aufgespalten. Und alle Unverträglichkeiten, ob das Laktose oder Fructose sind, haben oft viel damit zu tun, dass Verdauungsdrüsen nicht die richtigen Enzyme produzieren. Und das würde dann dazu führen, dass sie tatsächlich Obst schlecht vertragen. Ansonsten, wenn man sagt, man will das mit Obst nicht machen, man kann das rein in den Bereich von Gemüse legen. Also Sie können Gemüse kochen, da kann Sellerie, Karotte, auch ein bisschen Kartoffel dabei sein, Pastinaken und so weiter. Und wenn Sie das gekocht haben, können Sie das pürieren. Dann haben Sie jeden Tag eine pürierte Suppe. Und man kann auch dann Gemüsebrühe trinken oder eben auch Gemüsesäfte. Da gibt's also sehr vitalstoffreiche Nahrungsmittel, die man rein in flüssiger Nahrung dann zu sich nehmen kann, also wo man auch ohne Obst diese Entlastungskur machen kann. Wichtig ist, wenn man sich für Fasten entscheidet, dass der Darm vorher abgeführt werden muss, damit der Körper umschaltet vom Nahrungsstoffwechsel in den Reservestoffwechsel. Und das ist ein wichtiger Faktor. Da kann man schon entscheiden, wie das Gesamtergebnis einer Entlastungs- oder auch einer Fastenkur dann ausgeht.
Gut, vielen Dank.
Gern.
Danke auch für Ihren Anruf. Für Sie Kraft und Segen, alles Gute, auf Wiederhören.
Dankeschön.
Herr Mühleck, Sie haben uns auch erreicht aus Laudenbach. Grüße Gott.
Ja, grüß Gott. Mühleck, mein Name.
Grüß Gott.
Ich muss dankenswerterweise sagen, ich bin schon, glaube ich, zweimal bei mir am Groß durchgekommen. Und heute hätte ich mich gern mal erkundigt über die Teezubereitungen pflanzlicher Art. Da nehme ich Moringa-Tee, Zystus-Tee und Hanftee. Jetzt ist mal so die grundsätzliche Frage, wie viele solcher Teesorten können in einem Aufgussbeutel kombiniert werden?
Ja,
und ich nehme da auch noch dazu wegen Blutdruck. Problemen, also doch etwas hoher Blutdruck, dann noch ein grüner Tee dazu. Und dann hätte ich eigentlich auch noch gern Stevia. Und es ist halt jetzt die Frage, ob das jetzt alles zusammen in einem Aufgussbeutel einnehmbar ist, oder sollte man das getrennt lassen?
Dankeschön. Ja,
also was sehr wichtig ist, und das ist oft der Fehler, den die meisten machen, die denken, viel hilft viel. Und die Regel der wirklich guten Phytotherapeuten ist, den Tee nur so zu kombinieren mit den Einzeldrogen, wo man sagt, also es gibt eine Kardinalpflanze. Zum Beispiel, wenn Sie jetzt sagen, Sie haben einen Tee fürs Herz-Kreislauf-System, dann nehmen Sie als Kardinalpflanze den Weißdorn. Und dann gibt es noch 2, 3 Einzeldrogen dazu. Also ein Tee sollte eigentlich nicht mehr wie 5 Einzeldrogen enthalten. Und die Trinkmenge ist auch entscheidend. Also es gibt Tees, die trinkt man vor dem Essen. Zum Beispiel sind das magenwirksame oder gallenwirksame Tees mit einem hohen Anteil an Bitterstoffen. Das kann jetzt Löwenzahn sein, das kann aber auch Pfefferminz sein. Pfefferminz hat zwar nicht viel Bitterstoffe, aber entkrampft die Gallengänge. Und Tees für die Bauchspeicheldrüse speziell, das könnte jetzt Wegwarte sein. Ein Wegwartentee, den trinkt man dann nach dem Essen. 3 bis 4 Tassen täglich ist schon in Ordnung, wenn man speziell Organregeneration macht, wo man ganz gezielt auf Organe geht, zum Beispiel Niere, Leber oder Lymphsystem, dann kann man die Teemenge schon auch auf 2 Liter pro Tag bringen, das aber immer nur für eine Woche. Das ist auch ein wichtiger Faktor. Also die Tees nicht überfrachten und vor allen Dingen auch immer wieder die Wirkgewöhnung auch beachten. Also man sollte nicht einen Tee über Monate oder gar Jahre trinken. Ich kann mich erinnern an einen Patienten, der 5, 6 Jahre jeden Tag 2 Liter Kamillentee getrunken hat. Die Folge war, dass seine Magenschleimhaut mehr oder weniger so stark atrophiert war, dass er eine ganz starke Reduzierung dieser Magenschleimhaut hatte und gar keine richtige Magenbesaftung mehr hatte. Und das war tatsächlich die Folge von dem überdosierten Kamillentee.
Genau, weil man muss einfach wissen, dass Kamille Feuchtigkeit
entzieht. Ne? Es ist astringierend, also zieht zusammen. Dadurch hat sie auch eine Schutzwirkung auf die Magenschleimhaut. Aber wenn Zellen so extrem durch diese Gerbstoffe und durch diese Polyphenole da im Endeffekt dann konfrontiert werden, dann haben sie früher oder später dann auch einen Schaden. Also viel hilft viel, ist bei Tee-Anwendung nicht der beste Weg.
Nun hat ja der Herr Mühleck nach bestimmten Teedrogen gefragt. Ich habe es so verstanden, dass er eine Mischung macht aus Moringa-Tee, Hanftee, Zystus-Tee und dann manchmal auch noch Stevia.
Und auch noch Ingwer.
Ja, also Zystus speziell ist ja eine Pflanze, die einen hohen Vitamin C-Anteil hat. Die kann man einsetzen, um das Immunsystem zu stimulieren. Moringa wirkt natürlich auch in Richtung Bauchspeicheldrüse. Der grüne Tee ist eher ein tonisierender Tee. Gut, Stevia zum Süßen. Ich würde in einem Tee kein Süßungsmittel nehmen. Ich würde auch noch nicht mal einen Honig nehmen, um einfach die sogenannten arttypischen Geschmäcker dieser einzelnen Pflanzen und auch dieser Mischung wirklich nicht nur zu spüren, sondern auch lernen zu genießen. Die Nahrungsmittelindustrie hat uns natürlich durch diese ganzen Aroma und Zusatzstoffe umtrainiert, dass wir hauptsächlich auf süß und wohlschmeckend ausgerichtet sind, aber diese sogenannten arttypischen Geschmäcker stimulieren sehr stark auch über den Riechnerv und über Geschmacksrezeptoren die Organe.
Dann Dankeschön auch für Ihre Frage. Alles Gute für Sie. Schöne Grüße nach Laudenbach. Frau Angela aus München haben Sie angerufen. Auch Sie darf ich heute Morgen herzlich begrüßen hier in der Lebenshilfe.
Ja, hallo, grüß Gott. Hier ist die Frau Angela aus München.
Ja,
ich habe da jetzt noch mal eine Frage, und zwar eigentlich sind es 2. Welche Rolle spielt Ingwer bei diesen Sachen? Ich trinke gerne Ingwertee und ich merke auch, dass der mir gut tut.
Ja.
Und zum Zweiten, diese Intervallfasten. Das heißt so, man isst jetzt zum Beispiel abends um 6 das letzte Mal und dann hast du wieder nächsten Tag um 11, weil dann hat der Körper Pause. Gut, ich esse dann früh zum Frühstück halt eine Gemüsebrühe, weil so im Job würde ich das sonst nicht durchhalten.
Genau.
Aber wie steht man dazu?
Also Ingwer ist auch so eine tonisierende Pflanze. Man sagt, der Ingwer hat alle Geschmäcker. Also er hat eine Schärfe, er hat auch etwas Süßes und doch auch wieder etwas Bitteres. Und der Ingwer ist, wie gesagt, ein Tonikum. Also er hat auch eine kräftigende Wirkung.
Also keine Entgiftungspflanze.
Zählt jetzt nicht direkt zu den Entgiftungspflanzen, aber durch die Verbesserung der Schleimhautfunktion ist letztendlich auch die Gesamtwirkung auf den Organismus zu verzeichnen. Also Ingwer, der europäische Ingwer, wie man sagt, ist ja der Galgant. Ja, der ist von seiner Schärfe auch zum Teil wieder anders, auch intensiver. Der Galgant wurde ja von der heiligen Hildegard auch sehr empfohlen als eine Grundpflanze mit einem sehr, sehr hohen Spektrum. Also er wirkt ja nicht nur auf das Herz-Kreislauf-System, sondern auch auf die Verdauungsorgane und Blutgefäße. Und der Ingwer selber, ja, da gibt es verschiedene Möglichkeiten. Man kann ihn natürlich aufkochen als Tee, man kann ihn auch roh essen, wer es verträgt. Und speziell jetzt mit diesen Intervallfasten, also generell bei Fasten, bei diesen Anwendungen, ist es individuell immer sehr verschieden. Also wie Sie sagen, mit diesen langen, diese Karenz, also diese lange Entbehrung der Nahrungsaufnahme ist für Menschen, die in dem Job stehen, nicht unbedingt auch das Beste, weil Nahrungsreduzierung heißt zum Teil auch wieder Ausschütten von Stresshormonen und sozusagen auch wieder Übersäuerung. Also es gibt Menschen, wenn die zu lange nichts essen, die übersäuern dann. Und für mich persönlich wäre es auch nichts. Ich bin eher einer, der dieses Fasten empfiehlt in Richtung flüssige Nahrungsaufnahme, aber eben nur rein basisch, das heißt nur Gemüsebrühe, Gemüsesuppen, Tees und keine Obstsäfte, sondern Gemüsesäfte, das heißt sehr im basischen Bereich sich versuchen zu ernähren. Der Vorteil ist bei den Gemüsesuppen, dass man die Wärme auch noch zuführt. Das heißt, man friert da nicht so stark, weil man ja durch diese eher reduzierten Eiweiße dann schneller friert.
Und das Besondere jetzt am Intervallfasten ist, dass man einfach eine 16-stündige Pause macht. Also genau. 24 Stunden hat der Tag. An 8 Stunden kann ich etwas essen und dann gebe ich dem Stoffwechsel 16 Stunden Zeit, zu arbeiten und auch sich zu regenerieren.
Ja, und was auch wichtig ist, man muss halt wissen, ein Organismus kann nicht so schnell umschalten. Das ist das, was ich vorhin gerade erwähnt hatte. Das Abführen von Darm führt dazu, dass der Körper vom Nahrungsstoffwechsel auf den Reservestoffwechsel umschaltet. Da verlieren manche Menschen auch komplett das Hungergefühl. Und das Intervallfasten ist für einige sehr gut. Man muss das individuell probieren. Ich kann es nicht für jeden empfehlen, weil es gibt auch Menschen, die sagen, sie sind damit nicht zurechtgekommen. Also immer auch gucken, nicht was wird empfohlen, sondern was tut mir persönlich auch wirklich am besten.
Gut, danke schön für Ihren Anruf.
Ja, vielen Dank Ihnen auch und danke überhaupt Radio Horeb, ganz toll und Gottes Segen euch allen und viel Gesundheit vor allen Dingen.
Ja, danke ganz schön. Lieb, vielen Dank.
Die wünschen wir Ihnen natürlich auch, danke, gerade in Zeiten wie diesen. Es ist ja ein beliebter Geburtstagswunsch auch, bleib gesund, aber dieser Wunsch bekommt jetzt gerade in dieser Zeit eine ganz neue Tragweite einfach auch. Dankeschön für Ihre Wünsche. Frau Münch aus Fellbad, Sie darf ich jetzt herzlich begrüßen. Grüß Sie.
Entschuldigung, bin ich auf Sendung?
Frau Münch, wenn Sie Frau Münch aus Fellbad sind, dann sind Sie jetzt live on air zu hören in vielen Haushalten, in vielen 10.000 Haushalten. Ja.
Also guten Morgen nochmal. Ich habe ein Lymphödem. Mhm. Und werde entsprechend behandelt und nehme das alles auch regelmäßig wahr. Die Sache ist die, dass ich diesen Anlaufschmerz, von dem Sie sprachen, nicht nur morgens habe, sondern immer dann, wenn ich gesessen habe, längere Zeit und aufstehen muss und gehen. Und das ist also, die Schmerzen sind teilweise nicht zu ertragen und da wäre jetzt die Frage, was ich da machen kann, weil die Ärzte mir dazu nichts sagen können.
Ja, also das Lymphsystem, jetzt mal ganz unabhängig, wie das entstanden ist, ob das mechanisch war oder ob das toxisch ist, auf jeden Fall führt es immer in dem Bereich, wo die Lymphe im Gewebe staut, zu einer Übersäuerung und auch zu einer stoffwechselbedingten metabolischen starken toxischen Belastung, weil die Lymphe, man muss ja überlegen, das Blut fließt ja in den Körper ein, es bildet ja einen Kreislauf und gibt die Substanzen ins Gewebe ab. Und 90% fließen über die Venen zurück und 10% des Blutplasmas, also dieser Blutflüssigkeit, bleibt dann letztendlich drin. und die wird dann zurückgeführt über die Lymphe. Und so wird aus dem Zwischenzellraum, aus der sogenannten Matrix, wird sehr viel aufgenommen, in den Lymphknoten abgefiltert. Das wäre der normale Prozess. Bleibt die Lymphe dort in dem Bereich über einen längeren Zeitraum zurück, entsteht dort immer eine Stoffwechselentlastung. Also abgesehen von der mechanischen Lymphdrainage gibt es schon lymphwirksame Pflanzen. Also man kann das unterstützen. Es gibt zum Beispiel das Lymphaden, Lymphomyosot oder Lymphdiaral. Das sind verschiedene Komplexmittel, die den Lymphfluss verbessern. Es gibt auch Salben, die man einreiben kann, zum Beispiel auch bei der Lymphdrainage zusätzlich noch. Und ansonsten sollte man versuchen, den Körper zu entsäuern. Das heißt also über die Nieren, über das Lymphsystem arbeiten und um die Stoffwechsellage erstmal zu verbessern. Letzten Endes geht es natürlich dann darum, wie ist die Sache entstanden und gibt es irreversible Schäden, das heißt nicht mehr wieder gut zu machende Schäden, oder hat man sogar die Möglichkeit, dort therapeutisch noch eine Verbesserung zu erreichen?
Dankeschön, auch für Sie Kraft und Segen, alles Gute, behüt Sie Gott. Ich möchte noch für heute hier in der Gesundheitssendung eine letzte Hörerin begrüßen. Das ist Frau Brecheisen. Grüß Sie Gott.
Okay, Brecheisen, hallo, bin ich auf Sendung, oder?
Ja, grüß Sie Gott, Frau Brecheisen.
Ja, danke, hallo. Ja, ich dachte, ich komme nicht mehr dran, hat man gesagt, aber es hat anscheinend doch noch geklappt. Ich wollte bloß noch eine Pflanze oder zwei informieren, die Artemisia annua. Das hat die Frau Hannelore Klappes auch schon mal einen Vortrag bei Radio Horeb gehabt, dass das ja für Malaria hilft und steht auch drin, dass das für Corona man gut einsetzen kann und auch bei Krebs. Und also ich wende das jetzt auch an.
Mhm. Welche Pflanze vielleicht, dass ich es nochmal sagen könne?
Artemisia annua.
Gibt es einen deutschen Namen? Also Artemisia.
Beifuß, einjährige Beifuß.
Ach so, der Beifuß, ja. Genau, das ist oft dieser asiatische.
Genau, gibt es aber ganz viele Sorten. Ich hatte schon mal in der Apotheke einen gekauft, und der hatte nicht die Bitterstoffe. Mhm. Also ich hatte das jetzt bei der, ich weiß nicht, ob ich das nennen darf, die Seite von der Frau Klappes, Artemisia, www.artemisiafrau.de, da ist ganz viel Information und da kann man auch meines Erachtens den Originaltee kaufen. Also ich habe auch noch einen anderen gefunden, wo es auch der Original ist, meines Erachtens, aber in der Apotheke hatte ich eben mal einen, der hat gar keine Bitterstoffe gehabt.
Momentan wird natürlich sehr viel angeboten, auch bezüglich was Corona angeht, da muss man sehr vorsichtig sein. Ja. Unterstützend kann man immer arbeiten. Ja. Allgemeinen sind die Verläufe nicht schlimmer wie bei Influenza. Da gehen die Meinungen zum Teil sehr auseinander. Aber was wichtig ist, es gibt schon unterstützende Pflanzen. Der Klassiker natürlich bei Viren ist das Süßholz. Und das sind Pflanzen, die man durchaus, wenn man sich ein bisschen näher damit befasst, wenn man genau schaut, was gibt es da für Ergebnisse, durchaus auch einsetzen kann jetzt bei Corona-Infektionen, beziehungsweise eben auch, um das Immunsystem zu stabilisieren. Genauso wie diese hochdosierten Vitamin-C-Infusionen, die werden eben auch von Experten empfohlen, um zum Beispiel diese postvirale Lungenerkrankung dann, die ja parallel bei Corona auch gefürchtet wird, um die halt abzufangen.
Dankeschön auch für Ihre Empfehlung. Einjähriger Beifuß. Alles Gute auch für Sie. Kraft und Segen. Die Frühjahrskur, das war unser Thema heute. Andreas Groß sagt, schaffen Sie Platz für neue Vitalität und Lebenskraft. Dankeschön, dass Sie meinen und auch den Fragen der Hörer in Rede und Antwort standen. Viele Präparatenamen sind gefallen, viele verschiedene Teenamen. Die Tees werden wir auf unsere Homepage stellen, auf horeb.org. Nochmal einfach zum Nachlesen. Und Herr Groß, wir wollen ja auch mit diesen Sendungen immer wieder auch altes Wissen neu hervorheben und in Erinnerung auch halten. Und wenn ich jetzt zum Beispiel in die Apotheke gehe und dort Entgiftungs- und Entschlackungstees kaufe, kann das auch schon zeigen diese Tees auch schon Wirkung, dass ich so für mich meine kleine Entgiftungskur mache, die trotzdem große Wirkung haben kann oder auch hat?
Ja, also man darf diese Phytotherapie, die Heilpflanzenkunde, nicht unterschätzen. Damit hat die Menschheit letztendlich, bevor dann die Schulmedizin auf die Bühne trat, überlebt und viele, viele schwere Krankheiten auch behandelt. Da steckt sehr viel Kraft drin und vieles aus der Pflanzenheilkunde ist heute überhaupt noch nicht erforscht. Alleine der jetzt in der Sendung von mir erwähnte, also diese Süßholzwurzel, ja, also sie hat hunderte von Einzelbestandteilen, wo man noch gar nicht weiß, wo die überhaupt wirken. Und man kann durchaus, wenn man eine Apotheke hat, die eben jetzt den Tee nicht in der letzten Dose zusammenkratzen, sondern die tatsächlich auch einige Tees regelmäßig frisch auch bevorratet haben. Es gibt ja auch in München, es gibt ja auch das Kräuterhaus und auch andere Spezialläden. Dort kann man sich schon auch eine Beratung geben lassen und einfach sagen, ich möchte jetzt gern mal einen Tee haben, der einfach meinen Stoffwechsel anregt zur allgemeinen Entgiftung, so im Sinne einer Frühjahrskur mittels Tee.
Dankeschön, Herr Groß. Alles Gute für Sie in Ihrer Praxis in Taufkirchen bei München. Der Hörerservice hält alle Informationen zur Lebenshilfesendung bereit. Er ist jetzt erreichbar unter der Telefonnummer 08328921110. An Ihrer Seite wollen wir stehen, ein Stück Lebensweg mit Ihnen zusammengehen. Hier in der Lebenshilfe war das jetzt die Gesundheitssendung, die Naturheilpraxis. Es ging um die Frühjahrskur. Informationen dazu finden Sie auch auf horeb.org. Gehen Sie unter Programm, suchen Sie sich den heutigen Sendetag, den 21. April. Und dort finden Sie im Detailfeld zur Lebenshilfesendung auch nochmal die einzelnen Teedrogen, über die gesprochen wurde. Wiederholt wird die Sendung heute Abend um 23 Uhr, aber nehmen Sie doch gerne unabhängig unser Podcast-Angebot in Anspruch. Vielleicht haben Sie schon die Radio Horeb-App. Dort kann mit ein paar Klicks die Sendung auch heruntergeladen werden. Danke für Ihre Aufmerksamkeit. Damit verabschiedet sich von Ihnen Ihre Sabine Böhler.